Also die meisten Kinder auf der Welt arbeiten gar nicht für den Export, sondern für heimische Märkte, vor allem in der Landwirtschaft. Aber auch tatsächlich in unseren Regalen kann man Sachen finden, die womöglich unter Zuhilfenahme von Kinderarbeit zustande gekommen sind. Das ist zum Beispiel Kakao, Schokolade, alles was mit also auf Kakao beruht oder Zucker, wo Zucker drin ist. Kinder arbeiten zum Beispiel auf Zuckerrohrplantagen in den Philippinen. Es können Textilien sein, da ist Kinderarbeit auf Baumwollfeldern ein großes Thema. Bei Textilien kann man aber auch sagen, da ist in den letzten Jahren Fortschritt gemacht worden. Es gibt zum Beispiel kaum noch Kinderarbeiter in Nähereien, wohl aber in den Produktionsstufen darunter, also beim Spinnen und beim Baumwollanbau. Ein weiteres Produkt, was uns sehr, sehr große Sorgen macht, sind Natursteine. Die findet man nur nicht im Supermarkt, aber auf unseren Friedhöfen oder auf unseren Terrassen, weil Kinder vor allem in Indien in Steinbrüchen sehr, sehr viel arbeiten.
Sie haben jetzt schon die Fortschritte genannt, die es da in der Textilbranche durchaus gab. Da wollen wir noch später dahin kommen. Und Sie meinten jetzt auch schon zum Beispiel, eine Region sind die Philippinen, wo Kinder aus Zwang arbeiten müssen. Was sind denn das für Regionen, wo besonders viele Kinder eben in Arbeitsverhältnissen und Ausbeutungsverhältnissen eigentlich stecken?
Also die meisten Kinder in absoluten Zahlen arbeiten in Indien. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass Indien ein sehr großes Land ist in Prozent. Also Anteil der Kinder in einer Gesellschaft, die arbeiten, ist Afrika am höchsten. Man muss aber sehr deutlich, und das empfiehlt Herr de Somme auch, sehen, dass nicht alle Kinderarbeit ausbeuterisch ist. Also nicht jedes Kind, das arbeitet, wird auch krass ausgebeutet oder arbeitet unter gefährlichen Umständen. Die Internationale Arbeitsorganisation sagt, dass es weltweit im Moment 215 Millionen Kinderarbeiter gibt und davon ist leider mehr als die Hälfte in gefährlichen Tätigkeiten und unter ausbeuterischen Bedingungen zugange. Das sind zum Beispiel sklavenähnliche Verhältnisse, das ist Zwangsarbeit, das sind Kinder, die sehr klein sind und auch Kinder, die in Orten arbeiten, die einfach gefährlich sind, zum Beispiel Steinbrüche oder eben auch Baumwollplantagen, die mit Pestiziden vollgesprüht sind, mit denen die Kinder dann in Kontakt kommen.
Wo setzen Sie denn da den Unterschied an, dass das eine Kinderarbeit ist, was durchaus legitim ist und das andere sind aber ausbeuterische Verhältnisse, zu denen Sie auch ein Verbot fordern?
Also Terre de Somme unterstützt ja sehr viele Projekte in ungefähr 30 Ländern zu Kinderarbeit und für Kinderarbeiter. Und da in der konkreten Projektarbeit kommt es natürlich darauf an, jedes einzelne Kind in den Blick zu nehmen. Also was für einen 14-Jährigen vielleicht 2 Stunden Beschäftigung ist, die Spaß macht, kann für einen anderen 14-Jährigen viel zu viel sein. Das kommt immer auf das einzelne Kind an. Und, aber es gibt natürlich auch international definierte Standards. Das ist die Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation gegen die schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Und da wird zum Beispiel aufgelistet, was ist Ausbeutung und was ist wirklich gefährlich. Also zum Beispiel Nachtarbeit, Tauchen in Tiefen im Meer, das ist bei Fischen und bei Schwammfischern der Fall. Es ist Arbeit mit Maschinen, die gefährlich sind, mit viel zu großem Werkzeug. Es ist aber auch Arbeit, die zum Beispiel Mädchen in Fernfahrerkneipen betrifft oder Sklaverei und Schuldknechtschaft, wenn Kinder also wirklich gezwungen werden zu schuften, solche Dinge. Und da kann man dann eigentlich ganz gut dran sehen, wo wird eine Grenze überschritten. Und ein sehr wichtiger Indikator in der Realität ist auch, gehen Kinder zur Schule oder gehen sie nicht zur Schule? Sehr, sehr oft ist es nämlich so, dass Kinder sich mit zusätzlicher Arbeit vormittags oder nachmittags den Schulbesuch selber auch ermöglichen. Also eine durchaus positive Sache in der real existierenden Armut. Wenn Kinder aber ihre Bildung vernachlässigen müssen und nicht zur Schule können, weil sie arbeiten, dann ist es auf keinen Fall in Ordnung.
So ein generelles Verbot von Kinderarbeit, zu was würde denn das jetzt führen? Also wenn man jetzt vielleicht sich auch die Ursachen von Kinderarbeit anschaut, die würden ja wahrscheinlich genau mit einem generellen Verbot kaum bekämpft werden.
Also ausbeuterische Kinderarbeit ist eigentlich weltweit bereits verboten. Und Terre de Somme setzt sich dafür ein, dass man wirklich differenziert drauf guckt. Und Kinderarbeit, die nicht ausbeuterisch ist und die Kindern eben ermöglicht, zur Schule zu gehen, die sie nicht gefährdet, die sie nicht übermäßig belastet, eben nicht verbietet, weil das keinen Sinn macht und kontraproduktiv ist. Das ist leider in vielen Ländern eine Debatte, weil Regierungen immer wieder versuchen, ja eigentlich so ein bisschen Schaufensterpolitik zu machen und Kinderarbeit zu verbieten, was dann oft dazu führt, dass die Kinderarbeiter, die zum Beispiel auf den Straßen der Städte arbeiten, noch mehr unter Druck geraten, weil plötzlich sind sie illegal und werden von der Polizei verfolgt. Und das kann nicht im Sinne der Kinder sein.
Sie haben jetzt angesprochen, dass es ja so ein generelles Verbot gegen ausbeuterische Kinderarbeit ja schon gibt, aber dennoch gibt es ja Kinderarbeit, die in ausbeuterischen Verhältnissen. Also da scheitert sozusagen die internationale Gesetzeslage oder Richtlinie an der Realität. Wie kann denn dagegen Kinderarbeit sonst vorgegangen werden, beziehungsweise wen sehen Sie denn da konkret in der Verantwortung?
Also eigentlich sind alle in der Verantwortung. Wir als Verbraucher sind in der Verantwortung, unsere Entwicklungspolitik ist in der Verantwortung, indem sie zum Beispiel den Ausbau der Grundbildung stark fördert. Weil wenn Grundbildung ist enorm wichtig sowieso, aber auch beim Problem Kinderarbeit, weil wer in die Schule geht, der kann wenigstens nicht den ganzen Tag ausgebeutet werden. Es ist in der Verantwortung, die internationale Arbeitsorganisation, die ihre Konvention, die ich eben schon erwähnt habe, gegen ausbeuterische Kinderarbeit umsetzt und die verschiedenen Staaten, die diese Konvention gezeichnet haben. Das sind fast alle Staaten auf der Welt, aber es fehlt natürlich an der Umsetzung, weil Umsetzung kostet und man muss in Bildungssysteme investieren. Man muss tatsächlich zum Beispiel mit seinen Arbeitgebern ein ernstes Wort reden und auch Sachen wirklich durchsetzen. Und das macht einfach nicht jede Regierung für Kinder, die ansonsten keine Lobby haben.
Ja, die Angst der Verbraucher und Verbraucherinnen ist ja auch und zum anderen auch eben die Warnung der Wirtschaft, dass eine faire Entlohnung der Familien bzw. existenzsichernde Löhne für die Eltern, was halt eigentlich dann dazu führen würde, dass die Kinder eben nicht arbeiten müssen, dass die bei einer Preissteigerung der Produkte führen würden. Ist denn dem so?
Das ist, zum Teil wird es so sein, aber die Preissteigerungen würden sehr gering sein. Wir haben das mal ausgerechnet für die Textilindustrie und da gibt es die Forderungen der Kampagne für einen asiatischen Grundlohn für Bangladesch zum Beispiel und die sagen, notwendig wäre für so einen existenzsichernden Lohn ein Lohn im Monat 120 Euro für eine Näherin. Das ist nun auch nicht wirklich viel. Der gesetzliche Mindestlohn liegt allerdings bei 30 Euro. Also man müsste viermal mehr Lohn zahlen. Das würde bei uns dazu führen, dass ein T-Shirt, was heute ungefähr 35 Euro kostet, zwischen 20 und 50 Cent teurer wäre. Das ist also, glaube ich, für uns Verbraucher zu machen. Die Frage ist aber natürlich auch, welcher Theorie hängt man an? Wir gehen davon aus, dass höhere Löhne der Wirtschaft eines Landes auch gut tun würden und viele, viele positive Effekte haben. Und das ist die Internationale Arbeitsorganisation hat zum Beispiel mal ausgerechnet, dass wenn wir bis zum Jahr 2020 die Weltgemeinschaft die ausbeuterische Kinderarbeit abschaffen würde, dann würde die Weltgemeinschaft viele, viele, viele Milliarden Dollar gewinnen, einfach weil diese Kinder eine bessere Chance hätten, im Leben mal später einen Job zu machen, Steuern zu zahlen und einen Beitrag zu leisten. Und das gerät leider immer wieder aus dem Blick bei dieser wirtschaftlichen Rechnung.
Was sind denn jetzt eigentlich die Folgen der Kinderarbeit für die einzelnen Kinder? Also welche Zukunft haben denn die Kinder, die in ausbeuterischen Verhältnissen stecken?
Also viele Kinder, die zum Beispiel in Steinbrüchen arbeiten oder auf Plantagen, die werden krank schon als Kind. Die haben Unfälle. Die Internationale Arbeitsorganisation sagt, dass jedes Jahr 22.000 Mädchen und Jungen bei Arbeitsunfällen sterben. Und sehr, sehr viele werden einfach auch krank, weil sie schleppen zu schwere Lasten. Sie sind den ganzen Tag im Staub beschäftigt und atmen Staub ein oder sie haben eine hohe Pestizidbelastung. Das sind alles Sachen, die für die Gesundheit verheerend sind. Leider gibt es nur bei sehr wenigen Sachen belastbare Untersuchungen, weil das einfach noch viel zu wenig Leute interessiert.
Das ist ja jetzt sicherlich sehr schwierig, alles unter einen Nenner zu bringen, aber so die Ursachen von Kinderarbeit, liegen die denn primär immer innerhalb der Familie, dass die Familie einfach ohne, dass die Kinder arbeiten gehen, eben keinen existenzsichernden Lohn verdient?
Nein, also Kinderarbeit ist ein relativ komplexes System und es hat ganz viele Ursachen, die alle zusammenkommen müssen, damit Kinder tatsächlich ausgebeutet werden. Armut ist natürlich eine Ursache. Eine andere Ursache ist ganz schlechte Schulsysteme. Sie finden also, wenn Sie vergleichen, in welchen Staaten es sehr viel Kinderarbeit gibt, dann ist das Schulsystem ein besserer Wegweiser als die Armutsgrenze. Also es stimmt zum Beispiel nicht, dass in den allerärmsten Staaten die meisten Kinder arbeiten. Das ist nicht der Fall. Oft ist es zum Beispiel auch so, dass dass Kinderarbeit zunimmt, wenn die Wirtschaft wächst, einfach weil die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften steigt. Kinderarbeit hat auch zu tun mit dem Ansehen der Gruppe, aus der die Kinder kommen, in der Gesellschaft. Also zum Beispiel sind Kinder aus Flüchtlingsbevölkerung oder aus ethnischen Minderheiten, anderen Minderheiten sehr, sehr viel mehr gefährdet, in Kinderarbeit abzurutschen, in ausbeuterische Arbeit als Kinder aus den Mainstream-Gesellschaftsgruppen. Und Mädchen sind zum Beispiel gefährdeter als Jungs. Also es hat immer damit zu tun, in welcher Hierarchiestufe sozusagen diese Kinder leben.
Den Welttag gegen Kinderarbeit, den gibt es ja schon seit 2002 und der wurde eben durch die, Sie haben sie jetzt schon häufig genannt, Internationale Arbeitsorganisation ILO eingeführt. Was hat sich denn jetzt seit 2002, eben seit der Welttag eingeführt wurde, so verändert? Also inwiefern ist denn da Kinderarbeit als weltweites Problem so in die öffentliche Wahrnehmung, aber auch in die Wahrnehmung der Politik gerückt, was ja letztlich das Ziel eben des Welttags ist?
Ja, also ich finde, dass dieser Welttag sehr nützlich ist und auch die ILO wirklich sehr, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat durch die Verabschiedung der Konvention gegen ausbeuterische Kinderarbeit. Dadurch ist das Thema wirklich international nochmal auf die Agenda gekommen, auch auf die Agenda vieler Länder und der internationalen Politik. Und wir sprechen heute darüber, viele sprechen heute darüber und wir müssen es einfach immer wieder ins Bewusstsein rufen, denn das Problem der Kinderarbeit ist noch nicht gelöst. Und es muss dringend gelöst werden, weil das entscheidet sich für die Kinder, die heute arbeiten, wirklich jeden Tag.
Vielleicht noch abschließend ein kleiner positiver Ausblick. Sie haben zu Beginn schon gesagt, dass es durchaus positive Entwicklungen in der Textilbranche gab bei den Nähern und Näherinnen. Was sind denn das für Entwicklungen oder welche Initiativen haben denn da schon zu Erfolgen geführt?
Also in Mitte der 90er Jahre ist das Thema von Terre de Somme und vielen anderen NGOs auf die Tagesordnung gebracht worden. Und viele Unternehmen, also die Marken oder die bekannt sind, die haben sich dieses Themas dann angenommen, weil die natürlich alle befürchten, dass irgendwann mal ein Journalist vorbeikommt und bei ihrer Produktion Kinder antrifft, was natürlich schlecht fürs Image ist. Und diese Unternehmen haben sich Verhaltenskodizes gegeben und haben die auch mit ihren Zulieferern umgesetzt, diskutiert. Das heißt, die haben Zulieferern in aller Welt gesagt, wir wollen nicht, dass Kinder in den Nähereien arbeiten. Und gleichzeitig gibt es weltweit eine große Bewegung von einheimischen Initiativen, NGOs, von Kinderarbeitern selber gegen Kinderarbeit vor Ort. Und diese beiden Entwicklungen haben sich sozusagen positiv bestärkt. Das heißt, die Zulieferunternehmen, die für den Export produzieren in der Textilindustrie, haben eingesehen und es auch dann umgesetzt, dass sie mit Erwachsenen arbeiten müssen und keine Kinder ausbeuten. Und gleichzeitig ist an vielen Orten der Welt sind Initiativen entstanden, um diesen Kindern tatsächlich eine Alternative zu geben. Was ganz wichtig ist, einfach rausschmeißen reicht nicht. Die müssen dann ja zur Schule gehen oder eine Berufsausbildung machen, damit sie eine Perspektive haben. Und diese beiden Entwicklungen haben sich wirklich schön verstärkt. Und das ist, soweit wir das überblicken können, heute die große Ausnahme, dass sie in Nähereien Kinder finden. Ich meine mit Kindern jetzt Jugendliche unter 16.